geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
Ich begrüße euch zu einer niegelnagelneuen, fast brandaktuellen und wie immer kuschelweichen Ausgabe Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 43, müsste es sein. Und wie immer an meiner Seite sind meine beiden Beamten Tino Hahn.
Hallo.
Und André Hecker.
Die Rattenbeamten,
moin moin. Die Rattenbeamten, genau.
Die Rattensöhne.
Ja, und bevor wir hier schon zu sehr ins Thema einsteigen, mein Name ist Daniel Schröckert, ich begrüße euch herzlich zu Genregeschehen und Fred Carpet und hier ist das folgende Programm.
Die Ratten sind los. An Bord eines Zuges stellen wir uns einer unaufhörlichen Welle an aggressiven Nagetieren im chinesischen Horrordrama Junkrat Train. Außerdem lassen wir uns in Cop Shop gemeinsam mit Gerard Butler und Frank Grillo hinter Gitter stecken. Und wir durchleben die unglaublichen Geschichten eines Hauses im neuen Netflix-Stop-Motion-Anthologiefilm mit dem plakativen Titel The House. Viel Spaß!
So, und da sind wir auch schon wieder und bringen mal ein bisschen Zug rein.
Nicht schlecht.
Ja, ne? Ja. Kann man machen. Denn heute geht es um Rats on a Train oder auch Junkrat Train. Ein Film aus dem Jahr 2021, erscheint demnächst als Blu-ray von Splendid und handelt von folgender Geschichte. Und ich zitiere hier einfach nur den Text, den offiziellen Inhaltstext. Ja? Der junge Beamte Su Zhengguai vom chinesischen Gesundheitsministerium ist mit seiner ältesten Tochter Su Wei und seinem Sohn Su, oh Gott, Yuxuan auf dem Weg zu Verwandten in der Provinzstadt, als sie die lange verschollene zweite Tochter Su Ling treffen. Unglücklicherweise wird der Zug von Ratten angegriffen, denn die treffen sich im Zug. Su Yuxuan wird von einer Ratte gebissen und fällt in ein Koma. Um seinen kleinen Sohn und die vielen gebissenen Fahrgäste zu retten, beschließen Su Zhengguai und Su Wei, sich auf den gefährlichen Weg zum Xiaobahe-Krankenhaus zu machen, um Medikamente zu holen. Ich bitte um Entschuldigung, falls ich nicht alle Namen phonetisch korrekt ausgesprochen habe. Das liegt daran, dass ich des Chinesischen nicht ganz mächtig bin. Und ja, wollen wir sie vielleicht mit Z und W vielleicht abkürzen, also Z, W und L.
Oder konturloser Charakter 1 bis 5.
Ja, aber sie heißen Zhengguai,
ja, die Su-Familie, also wer jetzt da was macht, ist glaube ich
nicht so,
nicht so im Detail relevant. Personen handeln.
Aber was man schon direkt auf Anhieb wahrscheinlich festgestellt hat, anhand der Inhaltsangabe und anhand des Titels, dass dieser Film sich schon an einem gewissen anderen Film orientiert, denn er benutzt ja halt auch diverse Elemente, die den anderen Film so stark gemacht haben, nämlich Train to Busan. Die finden halt auch hier ihre Anwendung, wie halt eben eine Familie, zu der man halt eine Bindung aufbauen soll, weil eben verschiedene Mitglieder auseinandergerissen werden oder eben verletzt werden oder gerettet werden müssen und so weiter und so fort.
Ja, ja, also im Grunde nachdem Scream jetzt quasi das Requel etabliert hat, haben wir jetzt hier quasi das Redmake.
Heute ist aber Dampf drin, würde ich sagen.
Ganz gut, ja. Ich mache auch einen Gag, der aber, glaube ich, wahrscheinlich völlig verreckt. Aber in Deutschland soll der Film ja eigentlich mit dem verleitete U8 rauskommen.
Ja. Das können wieder nur Berliner wissen.
Ja, das können wahrscheinlich wieder nur Berliner verstehen.
Alle Berliner schmeißen sich gerade weg und alle anderen so, hä?
Ja. Na gut, freut mich, dass 3 Leute gelacht haben.
Ja, vor allem die Crew von Fred Carpet, schön groß.
Die sitzt wahrscheinlich gerade und hört in der U8, während schon so eine Ratte das Hosenbein hochläuft.
Ja, lesen den Weil wir dich lieben Schriftzug.
Aber ich habe schon mehrmals Artikel gelesen, dass in Berlin mehr Ratten leben als Einwohner. Und das halt nicht irgendwie jetzt so eine Urban Legend, sondern halt im Untergrund einfach. Also ich sehe auch fast jeden Tag eine Ratte irgendwo rum.
Ja, du lebst ja auch im Untergrund.
Flanieren.
Ja. Also wenn ich eine sehe, finde ich das per se nicht unbedingt störend, weil, ja gut.
Dann sage ich alle doch Hallo Eddie.
Diesen Spruch habe ich nicht gehört. An diesem Witz war ich niemals beteiligt. Und ihr habt mich nie gesehen. So. Ich, wie gesagt, fände ich per se nicht so störend. Es sei denn, sie tauchen irgendwo in der Nähe von Restaurants auf. Das ist dann für mich immer so der erste. Ja, also nehmen wir mal an, so wie im Film. Man ist an einem Bahnhof. Man ist im Begriff, in einen Zug einzusteigen. Und das halt auch, ne, zu einem Zeitalter, als da halt wirklich noch eine richtige Dampflok vorne dran hängt. Wäre jetzt mein erster Gedanke, wenn ich eine Ratte am Bahnhof sehe, ja, okay, ne, ist halt so.
Ja.
Aber dem ist halt nicht so in diesem Film, denn schon direkt zu Beginn wird klar, hier hat eine größere Bedrohung stattgefunden, beziehungsweise oder hier findet eine größere Bedrohung statt, die ja für mich eigentlich mit die größte Schwachstelle im ganzen Film ist. Denn die Ratten sind meiner Ansicht nach nur eine gewisse Masse, aber was diese Masse macht, ist meiner Ansicht nach zu schwach in Szene gesetzt, um so das völlige Spaßlevel zu erreichen. Ja. Weil bei so einem Film, ich meine, come on, da gehst du ja nicht anders ran als an Snakes on the Plane oder Haie im Supermarkt oder was weiß ich. Also
die auch alle erschreckend ungorig waren dafür, dass sie ja sowieso, dass sie schon so auf die Fahne schreiben, dass sie eigentlich Trash sein wollen. Aber klar, Rats on the Train ist nochmal ein ganz anderes Level. Also er ist ja fast familienkompatibel.
Ja, also würde ich echt fast schon sagen, bis auf die Bisswunden sieht man eigentlich kaum was.
Ja.
Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass man sich da nicht nochmal irgendwie vielleicht ein bisschen Zeit gegönnt hat. Also der Film, was mir an dem Film eigentlich echt gefällt, sind die verschiedenen Kamerafahrten, die durch Abteile gehen oder an Häusern entlang und so weiter und so fort, die natürlich dann auch immer digital sind so, aber die halt auch schon so einen gewissen, wie soll man sagen, ja, Stromcharakter vermitteln so. Ja. Also eben wie so halt diese Rattenmasse, man schwingt so mit dieser Rattenmasse mit oder muss dann halt aber auch mit den Protagonisten irgendwie Klettereien durchleben oder auf Perspektive oder ja doch auf Perspektive der Protagonisten irgendwie solche Klettereien irgendwie erleben und so. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Aber es verpufft halt im Angesicht, also es verpufft halt alles immer so ein bisschen im Angesicht der Bedrohung, die halt zum einen auffallend digital getrickst worden ist und dann halt nicht nochmal so. Es gibt eine Szene zu Beginn des Films, da untersuchen sie so einen Mann, der gerade zusammengebrochen ist. Und dann bewegt sich sowas hinten in unter seiner Weste auf dem Rücken. So. Und da dachte ich so, ja, okay, komm jetzt, ne? Was weiß ich, nimm die Weste ab oder lass die Ratte durch die Weste fressen oder schneid die Weste auf. Und dann siehst du, wie da irgendwie, weiß ich nicht, alles Mögliche zerfetzt ist oder keine Ahnung, wie da mehrere Ratten sich da irgendwie durch den Körper nagen oder irgendeine Heftigkeit einfach. Und dann wäre das, glaube ich, alles schon wieder ganz anders gewesen. Dann hätte man irgendwie ein ganz anderes Gefühl für die Bedrohung entwickeln können. Und das haben sie meiner Ansicht nach nicht gemacht, sondern sie haben sich für die familienfreundliche Variante entschieden.
Ja, ich finde auch diesen Fluss, den du beschreibst, der ist halt Fluch und Segen, weil, also dadurch, dass die Inszenierung dadurch auch wie so ein reißender Fluss wirkt, das funktioniert ganz gut. Aber diese Bedrohung, wie du schon sagst, das ist halt wirklich so eine CGI-Flutwelle, die einfach so über den Film halt hereinbricht. Ja, die fallen halt aus der Decke und fließen halt wirklich wie so ein Rattenfluss durch den Zug und so. Aber dadurch, dass es halt CG ist, wirkt es halt irgendwie so unbedrohlich. Und weil du könntest aus dem Film, weil du hast ja gerade eben gesagt zum Beispiel, wenn du eine Ratte in Berlin siehst, dann findest du das per se nicht schlimm. Es gibt aber halt einfach einen Haufen Menschen, die finden Ratten eigentlich ziemlich eklig. Und auch im Film schon. Aber ich finde halt, der Film inszeniert die Ratten ja halt so in so einer homogenen, in so einer Masse, dass die einzelne Ratte gar nicht die Möglichkeit hat, eklig zu sein. Also hättest du dir die Ratten so als Einzelcharakter quasi vorgenommen, die auch wirklich so in Close-Ups, natürlich, wenn das in Close-Ups jetzt hier machen würde, sähe die Scheiße aus. Aber wenn du halt vielleicht weniger Ratten, aber dafür dann mehr Geld in die Einzelratte gesteckt hättest, dann der Film hätte halt Möglichkeit, gar Potenzial zu haben, irgendwie eklig zu sein oder abstoßend zu sein oder da viel mehr rauszuholen aus dieser Plage, was so eine Ratte darstellt. Es gab letztes Jahr oder vor 2 Jahren dieses Videospiel A Plague Tale, wo du durch das Mittelalter gekämpft hast und die Und die ja quasi die Hauptbedrohung war auch so eine Rattenflut. Und es war auch so eine fließende Flut, aber die hatten trotzdem auch, also übrigens sogar mit gleichen Motiven, weil im Film geht es auch einmal darum, dass die Angst vor Licht haben und nur so im Schatten bleiben. Genau die gleiche Mechanik hatte auch das Videospiel übrigens. Aber im Spiel hatten die so eine, das war, ne, da regierte die Pest und das war alles irgendwie eklig und widerlich. Und der Film ist irgendwie, das ist halt, alles ist irgendwie so ein bisschen Hochglanz und dazwischen fließt so eine Rattenflut durch. Und ich finde das nicht eklig und ich finde das nicht irgendwie, ne, also es hat irgendwie nicht so diese Bedrohlichkeit oder diese Unangenehmheit, die so eine Rattenplage, sag ich mal, haben könnte. Das fand ich echt sehr schade.
Obwohl es ja auch dann im Film trotzdem noch mal ein Set gibt, halt in diesem Krankenhaus, was eben gerade schon erwähnt worden ist, da fand ich das schon wieder ganz cool. Ich meine, ich habe zwar nicht verstanden, wie die Ratten da alles gebaut haben, so. Das stelle ich bei diesem Film dann halt auch nicht mehr in Frage, so, ja. Mhm. Sondern ich habe mich dann einfach nur an dem Design oder an der Atmosphäre dieses Sets irgendwie erfreut, insofern ich es denn konnte, so, ne? Ich meine, es war halt schon alles ein bisschen quatschig, aber das fand ich dann schon wieder ganz cool. Da macht dann halt eben dieses Zugsetting oder tut den Ratten dann halt auch keinen Gefallen, weil es halt sehr hell ist und irgendwie sehr weit, weil sie da ja auch wirklich mit der Kamera durchwirbeln wollen und immer richtig viele Personen auch dann gleich mitreden. Ne? Ich meine, wenn du mal vergleichst, in einem deutschen Zug, da hocken halt maximal 4 Leute irgendwie nebeneinander und hier sind es gleich immer irgendwie 8 oder so, ja, die irgendwie auf engstem Raum irgendwie hocken. Und du hast ja immer eine richtig große Masse irgendwie, die du halt dann direkt einfangen musst oder wo dann auch wirklich, ja, diverse Sachen halt verhandelt werden, wo der eine sagt, oh, der ist gebissen worden und da, der ist krank und was machen wir mit dem und keine Ahnung. Und dann geht die Kamera von einem zum nächsten und dann hast du halt einen Zug, der halt einfach deutlich größer ist als wahrscheinlich jeder normale Zug. Und das fällt dann halt auch wieder, naja, für die Bedrohung halt ins Gewicht so, ne? Dass es dann nicht mehr ganz so gut aufgegriffen wird, wie halt zum Beispiel in so einem dunklen, fettigen, schmierigen Krankenhaus, das irgendwie schon längst von Ratten übernommen worden ist.
Ich glaube halt auch, dass wahrscheinlich ist das mit den von Ratten übernommene Krankenhaus auch wieder so eine Korruptionsmetapher.
Ja, darauf habe ich auch ganz geachtet, ob sie halt Ratten als Metapher halt für irgendwie Positionen von Menschen oder irgendwas einsetzen, ja.
Ja, und ich glaube, also es ist auch nur Erklärungsversuch, was auch gar nichts rechtfertigt. Ich glaube, das ist halt dieser Herkunft von der chinesischen Streaming-Plattform, also geschuldet, dass da wenig Gewalt passiert, auch wenig Bedrohungsmomente. Aber dann darfst du halt keinen Ratteninvasionsfilm machen, wenn du denkst, ja, puh, das soll aber auch niemanden vor den Kopf stoßen.
Aber das
weil selbst so Kinderhorrorfilme wie Gänsehaut schaffen es ja wirklich beklemmend teilweise zu sein oder eine creepy Atmosphäre zu erwecken. Also das eine widerspricht ja nicht dem anderen.
Aber das war auch etwas, was ich mich so ein bisschen dann doch gefragt habe, wenn man mal jetzt auf den Hintergrund des Films eingeht. Die Armee kommt gar nicht so gut weg. Also eigentlich ist der Staat oder das, was den Staat repräsentiert, ist in dem Film eigentlich ja ersichtlich böse oder unfähig oder ja hinterhältig oder sonst irgendwas so. Ne? Das hat mich schon so ein bisschen gewundert, dass da die Soldaten deutlich schlechter wegkommen als die Zivilisten, die letztendlich alles in die Hand nehmen. Und sogar die Verbrecher. Ja, die sie ja irgendwie, der Vater, der Zenguai, am Anfang ja noch als hier, was weiß ich, mit solchen Lumpen oder so, sollte man sich nicht einlassen oder so, was er sagt, der sich ja noch wirklich negativ über die äußert. So, weißt du, der ehrbare Familienvater, ein Beamter vom Gesundheitsministerium, so, urteilt erstmal über diesen Mann, der eigentlich nur freundlich war und sich mit seiner Tochter unterhält und urteilt ihn direkt ab, nur anhand seines Aussehens. Und auch die Soldaten bezeichnen sie ja, glaube ich, irgendwann mal als Abschaum oder Gesindel oder sonst irgendwas. Und trotzdem sind es die Soldaten, die halt echt auf ganzer Linie versagen. Und das hat mich ein bisschen überrascht.
Ja, stimmt. Ja. Es sind schon ein paar interessante Sachen drin. Auch diese Vater-Tochter-Dynamik ist halt wieder komplett weird. Also da passieren schon absurde Sachen.
Dass er seiner 30-jährigen Tochter irgendwie einen schallern will im Zug vor allen Leuten.
Also das ist schon alles ein bisschen strange und ich finde den Film halt auch primär unter dem Blickwinkel interessant, dass man halt bei allem, was man so über die Story hört oder auch das Poster, also das Cover sieht, denkt man halt, okay, das ist so eine Sci-Fi-Sharknado-artige Trash-Sache und dann sieht alles super hochwendig und aufwendig aus mit teilweise minutenlangen One-Shots und auch durchaus aufwendigen Sets. Und das ist ja bei chinesischen Filmen oft so, dass die halt so top-notch aussehen, aber dann kommen halt die Effekte ins Spiel. Ja, weil ob das jetzt Ratten sind oder einfach nur zähflüssige Säure, die über die Leute hinwegschwappt, ist eigentlich auch egal, weil optisch viel unterschiedlicher sieht es halt nicht aus.
Oder Lava.
Ja, oder sowas halt. Ja. Ja. Pelzige Lava, ja.
Ja.
Ja, aber trotzdem auch wieder schön, sowas zu sehen. Und es gibt ja noch mehr von diesen. Man hat ja irgendwie jetzt jahrelang immer diesen Giant Spider-Trailer gesehen.
Oh.
Der auch, wo man auch so denkt, der kommt bestimmt auch irgendwie raus. Und ich fürchte, der geht auch in so eine ähnliche Richtung. Weil, was Andrea eben auch schon gesagt hat, eine Ratte ist gruselig, 10.000 Ratten sind halt einfach nur eine Masse.
Ja.
Also das ist halt, die Bedrohung geht halt weg. Genauso wie ich vor Tarantula habe ich ja auch keine Angst. Das ist halt einfach eine scheiß Riesenspinne. Und die wird mich definitiv eher töten als eine normale Tarantel. Aber wovor ich mehr Angst habe, ist halt die normale Tarantel.
Ja, viele vergleichen den Rats on a Train auch ein bisschen mit World War Z halt. Weil da auch halt, ja, ne, der Einzelzombie, die nicht vorhanden ist, so mehr oder weniger, sondern einfach diese Massen, die einfach hereinbrechen. Mhm. So. Also das ist halt das Ding. Ich finde halt so als PG-Abenteuerfilm funktioniert halt Rats on a Train irgendwie ganz gut halt. Also ich fand ihn jetzt nicht langweilig, der geht auch schön schnell rum so irgendwie. Das hast du ja auch leider was geschrieben, Daniel. Der zieht sich halt schnell durch, so wie der Rattenfluss, und dann ist auch vorbei. Also der hat keine Überlänge, ne? Dort macht nicht irgendwie so ein 2,5 Stunden Epos draus. Der macht halt nicht mehr, als er weiß, was er ist. Und das fand ich echt ganz okay eigentlich. Und der hat halt echt ein hohes Tempo. Diese ganzen Zug-Settings mochte ich halt. Ich fand sie auch dann auch wieder ganz cool, wie sie dann eben im Geiste von dem Train to Busan eben, obwohl das Rattensetting so albern wirkt, theoretisch, dass sie es auch komplett ernst durchspielen. Also sie nehmen diese Bedrohung halt komplett ernst. Dass die, also die machen da eine Melodramatik teilweise draus, wenn sie halt irgendwie den Waggon abkoppeln müssen und andere zurücklassen. Also sie ziehen es aber auch dann wirklich knallhart durch, als ob wir gerade hier echt so einen knallharten Thriller irgendwie sehen. Und das fand ich echt positiv. Ja. Also, dass sie auch gar nicht die Chance zulassen, dass es hier halt zu so einem Asylum-Ding direkt in der ersten Minute wird, weil irgendwie die Charaktere irgendwie alle Badeshorts tragen und aussehen wie letzten Flotters irgendwie, sondern es ist halt ein Ernst, also der Film nimmt sich ernst in seiner Albernheit. Und das mochte ich eigentlich ganz gerne, dass sie halt wirklich ein Drama aufbauen, wenn Charaktere auch irgendwie sterben, wenn Menschen zurückgelassen werden müssen, dass der Film und die Charaktere diese Handlung ernst nehmen. Und das fand ich, das rechne ich dem hoch an.
Ja. Das sehe ich genau.
Ich meine, so ein Szenario sieht man ja halt nie wieder. Und ich glaube, es würde auch nicht.
Ja, dann war auf die U8, ne?
Ja, oder wie ist denn ein Arbeitsweg? Ja. Und ich glaube auch nicht, dass man es noch ernsthafter wirklich hinbekommt, ohne auch das Tempo wieder rauszunehmen. Also bei dem Grundsetting ist ja halt schon klar, das funktioniert nicht so wirklich. Aber ich finde Ratten in Filmen immer dankbares Szenario, Züge auch. Also ich wüsste jetzt keinen schlechten Zugfilm außer Train.
Alarmstufe Rot 2.
Ja, okay, gut, aber der war ja auch ein bisschen gezwungen, weil sie wieder was Enges brauchten und U-Boot leider schon weg war. Der Boot, also, ja. Ja, aber auch dieser, ich habe es leider vergessen, aber André, ich glaube, du hast den vor circa 17,5 Monaten geguckt, dieser französische, wo auch in der U-Bahn diese Sekte sagt, oh, wir müssen jetzt alle umbringen.
End of the Line.
End of the Line, ja. Den fand ich gut.
Den finde ich nämlich auch gut. Also U-Bahn-Film immer super. Auch sowas wie Stopp die Todesfahrt der U-Bahn 1, 2, 3 oder Narrow Margin, also Zugfilm, Snowpiercer. Also bin ich eigentlich immer pro gestimmt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zugfilm komplett daneben geht, sehr gering ist.
Trans-America Express.
Ja, ZB.
Ja.
Creep. Wobei sie da nicht so lange in der U-Bahn sind, sondern mehr im U-Bahn-Schacht.
Wobei der trotzdem okay war,
Ja, der hatte auch, den habe ich beim Fantasy Film Fest, der hat mich schon auch ein bisschen gegruselt, aber ich muss ja dann auch immer so, da habe ich nämlich noch in Steglitz gewohnt, um auch mal unnötig auszuholen, und da waren dann auch so die dunklen Tunnel, und ich war noch gar nicht dran gewohnt, dass du echt, wenn du in der U-Bahn bist, dann ja wirklich diese Tunnel sind, wo ja auch manchmal Leute drin rumlaufen, und das sah schon immer so ein bisschen Midnight Meat Train mäßig aus. Auch zum Beispiel
guter U-Bahn-Film. Ja,
also U-Bahn-Film-Special jederzeit gerne.
Ja.
Schreibt mal eine Mail an BVG, ob die nicht irgendwie.
Aber End of the Line, den mochte ich echt damals.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Das war ein richtig schöner, Festivalfilm so.
Ja, gute Jumpscares gehabt, geht gut ab.
Ordentlich hart.
Ja, schafft's gut, dieses Minimalbudget. Weißt du, ich kann mich nur noch erinnern, dass sie einmal zeigen wollen, was außen los ist. Und das spiegelt sich irgendwie nur in so einer geschlossenen Tür von der U-Bahn. Das fand ich super effektiv.
Weil sie keine Kohle dafür hatten,
Und
trotzdem
reicht's,
weil da haben sie ja einmal, du bist meistens ja quasi in dem U-Bahn-Schächten. Aber es gibt ja auch halt am Anfang eine Szene halt wirklich in der fahrenden U-Bahn. Und auch die ist super. Aber du siehst halt nie nach draußen, weil sie Kohle nicht hatten, genau. Und die zeigen einmal dann nur, wenn die Apokalypse quasi losgeht, dann siehst du durch die U-Bahn-Tür, siehst du halt so irgendwie was angedeutet. Das reicht aber ja. auch schon.
Ja, das war super. Also echt viel aus dem gemacht, was sie hatten. Das finde ich gut. Jetzt kommen wir zu dem Film, dessen Namen keiner von uns fünfmal hintereinander sagen kann.
Cop Shop?
Ja.
Oh, weiß ich nicht. Ja. Cop Shop.
Ja? Okay. Der Whisky Mixer mixt den Whisky mit dem Whisky Mixer?
Ja, das
Cop Shop, Cop Shop, Cop Shop. Wobei ich habe mich, als ich das Skript geschrieben habe vorhin, habe ich erst aus Versehen Shop Cop geschrieben. Also die, das zu okay. verdrehen, das ist
eher. Der ist aber mit Kevin James.
Paul Blart, Shop Cop, ja.
Ja, Shop Cop. Ja.
Aber nochmal kurz der kurze Hinweis. Ab dem 28.01. ist Junkrat Train oder Rats on a Train auf Blu-ray erhältlich. So, und etwas länger erhältlich und deswegen auch etwas mit mehr Spoilern besprochen, ist der Film Cop Shop auf Netflix von Joe Carnahan aus dem Jahr 2021. Und der lässt sich ganz schnell zusammenfassen. Denn darin geht es um folgenden Inhalt. Auf der Flucht vor einem gefährlichen Attentäter schmiedet ein gerissener Trickbetrüger einen Plan, um sich in einer Kleinstadtpolizeiwache zu verstecken. Doch als der Killer auf dem Revier auftaucht, gerät eine ahnungslose Polizistin ins Fadenkreuz. Und hier mal ein kleiner Kritikpunkt an die Damen und Herren von Netflix, die da dort das, weiß ich nicht, Layout oder wie sagt man dazu, das Frontend? Nee, heißt das so?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, also auf jeden Fall.
Du meinst die Startkachel, wenn bevor den Film startet.
Genau, die Kacheln designen
ja.
Für die Filme, wenn man halt einen Film anwählt oder auswählt und so weiter und so fort. Denn wenn man Cop Shop auswählt, dann kommt da ein Bild, und ich möchte es jetzt hier nicht reproduzieren für die Leute, die ihn immer noch nicht gesehen haben und trotzdem sich das anhören wollen, obwohl wir spoilern. Aber trotzdem, wenn man sich dieses Bild anguckt, dann ist es Dreck. Ja, weil man guckt diesen Film, ja, und man merkt, ey, fuck, hier ist eine Information sehr weit vorweggenommen, die wirklich, und das ist halt das Schlimme, die dann tatsächlich auch ganz am Ende des Films erst passiert. So, und bis ich dieses Bild im Film nicht gesehen habe, muss ich bis dato, wenn ich einfach eins und eins zusammenzählen kann, um keine dieser beiden Figuren Angst haben. Und das fand ich echt ätzend. Also nur
ja,
mal einfach so.
Ist ja auch fast jedem, also ja, verstehe ich, aber es ist ja auch fast jedem Trailer. Und ich glaube auch, dass auch die Bilder algorithmusbasiert sind. Also zumindest die Thumbnails werden ja individuell für jeden zurechtgeschnitten, basierend auf dem, was man vorher geschaut hat. Und ich glaube, diese Kacheln, wenn man schon den Film ausgewählt hat, sind auch individuell zurechtgeschnitten.
Ja, aber dann muss ich sagen, Freunde, dann kennt ihr mich nicht. Und dann möchte ich auch nicht, dass ihr versucht, mich zu kennen. Weil das ist, das fand ich ätzend so.
Ja. Ja, Algorithmen werden sich noch häufiger an dir die Zähne ausbeißen.
Ja. Und ja, das ist
Sadness geguckt und dann irgend so, weiß ich nicht, Paw Patrol. Da soll mal einer draus schlau werden.
Ich weiß, First World Problems, aber wenn dieses Bild, und ich bin mir sicher, dieses Bild wird auch anderen Leuten angezeigt, wenn dieses Bild anderen Leuten angezeigt wird, sind sie meiner Ansicht nach um ein wenig Spaß beraubt worden. Und das noch, bevor sie überhaupt eine Sekunde vor diesem Film gesehen haben oder überhaupt einen Trailer gesehen haben und so. Also ich habe ja keinen Trailer gesehen. Ich hatte ja nur einfach gesehen, der ist auf Netflix.
Ja, ich hatte auch keinen,
und hab den angemacht, so. Aber ich habe halt dieses Bild gesehen, dieses Standbild, so. Und das, da dachte ich mir nur, okay.
Na dann. Aber wenn das schon das Schlimmste am Film ist.
Nein, das war nicht das Schlimmste am Film. Das war nur mal eine, wie soll man sagen, eine konstruktive, kritische Anmerkung, falls jemand Netflix-Designer ist und sich fragt, wie sein Werk oder wie seine Arbeit so ankommt. Und da muss ich sagen, war seine Arbeit schon ein wenig unglücklich. Ja, das allein. Ansonsten muss ich sagen, habe ich mit Cop Shop nicht so wirklich Probleme gehabt. Ich bin seit Smoking Aces und A-Team wirklich bei Carnahan auf alles gefasst und immer bereit, mir den letzten Schund anzuschauen. Und nachdem er mit Boss Level eigentlich eine ganz gute, wie soll man sagen, Entschuldigung abgelegt hat, so, ja, war ich jetzt auch nicht wirklich, also war meine Erwartung nicht die höchsten an Cop Shop und meine Ansprüche auch nicht die höchsten. Und nach dem, was ich so von einigen Leuten, unter anderem von André Schwiegervater, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ja, von André Schwiegervater, was ich von dem so gehört hatte, habe ich wirklich genau die richtige Einstellung, glaube ich, für diesen Film gehabt. Und dementsprechend konnte ich das eigentlich relativ gut genießen, was dort passiert ist in diesem Film.
Ja, da muss ich oder möchte ich mich anschließen. Also ich fand das auch alles Also Carnahan finde ich eh, also ich glaube, es gibt keinen Regisseur, der mir jetzt so spontan einfällt, der mit Ausnahme von The Grey so viele Filme gemacht hat, wo man beim Gucken schon weiß, dass die sehr schlecht altern werden. Also das kann mir zum Beispiel sowas wie Boss Level in 3 Jahren, wird man sich auch schon wieder denken, oh, ey, das war damals irgendwie was, wo jemand gedacht hat, das bringt man raus. Hat natürlich ein bisschen auch das Problem, dass so Free Guy und das alles und Palm Springs zur gleichen Zeit rauskam. Aber auch jetzt bei Cop Shop sind so ein paar Sachen drin, wo man denkt, oh, das ist so anachronistisch. Gut, dass er halt auch irgendwie ein Setting gewählt hat, was nicht die Jetztzeit ist, aber also viel neu erfinden tut er nicht. Und er macht auch wieder das, was er immer macht, diese unnötig verschnörkelte Erzählweise. Aber das stört mich bei Cop Shop diesmal gar nicht so, weil ja nahezu fast alles in einer Nacht stattfindet. Also durch diese mehr oder weniger Echtzeit gehen halt viele Sachen, die man sicherlich auch einfacher erzählen könnte, ganz gut rein. Und ich finde, er hat die beste Zahlenkombinationsszene seit The Rookies. Also das mochte ich sehr, sehr gerne. Das war eine super Sequenz.
Die Sequenz mochte ich auch sehr gerne. Ich muss auch sagen, ich mochte diesen Lamp, ja, diesen Psychopathen. Den fand ich cool. Ich habe da mal den Schauspieler nachgeschlagen, wer das ist, und musste feststellen, Alter, ich habe von dem schon richtig viele Filme gesehen und der ist mir trotzdem kein Begriff so, weißt du?
Also ja, auch, ey, ich habe neulich erst Dickinson geguckt und er ist einfach der Vater. Also er ist in jeder Folge fast am Start nicht zuordnen können. Dieser Toby Huss, oder?
Ja, genau.
Ja. Ja, konnte ich auch echt gar nicht zuordnen. Also es waren eh viele Leute. Also Alex Lauder habe ich da zum ersten Mal gesehen. Ich fand auch, am Anfang ging mir Rolle ein bisschen auf den Sack, weil ich dachte, oh, sie wird jetzt so als super cool inszeniert. Aber so nach ein paar Minuten hat man auch irgendwie gemerkt, dass sie eigentlich wirklich so hyperruhig irgendwie wirken, damit so ihre Autorität unterstreicht. Also mit der konnte ich mich dann doch recht schnell anfreunden. Gerade weil der Film am Anfang ja auch recht schnell klar macht, was er eigentlich sein will. Dieses Waffen ausprobieren am Anfang, dann sind sie an diesem Burgerladen und spätestens als sie den Typen halt zweimal von hinten tasert, ist halt schon klar, dass hier eher wieder so dieses launige One-Liner-Ding mit ja doch relativ oft aufploppender Gewalt stattfinden wird.
Ja, und ich finde aber gerade dieses launige One-Liner-Ding, finde ich, das ist halt mal da, mal nicht. Und das fand ich ein bisschen störend am Film. Ich finde, der ist ein bisschen inkonsequent in der Tonalität. Ich finde, mal ist, wie du sagst, mal gibt es einen Schlagabtausch da zwischen Grillo und Butler, irgendwie typisches, ganz typisches Ding, ja, könnte irgendwie fehlen noch irgendwelche dummen Einblendungen im Bild, dann hast du einen halben Tarantino oder so. Also er versucht da schon so ein bisschen einen so auf diese coole Schiene, finde ich, zu fahren. Aber ich finde, in anderen Momenten irgendwie, dann will er wieder wirklich total ernst sein und irgendwie dann wirklich einen ernsten Thriller erzählen, wenn da der diese ganze Hintergehungsgeschichte mit dem einen korrupten Cop da losstartet und sowas. Also ich fand ihn so ein bisschen, ja, wie gesagt, dann nicht ganz, ganz stimmig immer. Also manchmal dachte ich irgendwie, er will mir jetzt eine gute Zeit bringen. Und andererseits war ich wieder so, okay, will das auch wie ein ernsthafter Crime-Thriller sein. Also weil du auch gerade mal Boss-Level benannt hast. Also ich fand Boss-Level an sich deutlich als Konzept dann besser ausgespielt. Weil der hat direkt gesagt, hey, ich bin albern und ich ziehe das jetzt hier knallhart durch. Und das war eigentlich von vorne bis Ende so, bis auf vielleicht die Sache mit dem Sohn noch so. Aber ich fand jetzt hier bei Cop Shop war ich so manchmal irgendwie, war er sehr holprig, was er jetzt von mir will. Das war mir immer nicht immer ganz, ganz klar. Einsehen.
Ja, gerade so auch dieses, also ich mochte das an sich auch, dass sie quasi in diesen Gefängniszellen sitzen und sich da schon so, also es ist ja, die ganze Zeit ist das ja wie so ein Cage-Fight, nur dass sie in unterschiedlichen Cages sitzen und irgendwann halt nicht mehr. Das fand ich ganz gut, dass es erst mit Worten stattfindet. Und ich mochte auch, dass glaubwürdig rüberkam, dass die sich wirklich hassen und dass sie nicht irgendwie nach 70 Minuten oder so mutmaßlich dann doch ein Bündnis schmieden, weil sie dann doch Freunde werden. Also das ist ja auch durch dieses, es geschieht alles in einer Nachtsache ganz gut verhindert.
Ja, das stimmt.
Aber ja, wenn du oben bei den Cops bist, die da zum ersten Mal bei einem halbwegs realistischen Polizeirevier sitzen, finde ich. Also das sah mal wirklich aus wie so ein Büro und nicht wie bei Malignant, diese Polizei, wo man sich nach 20 Minuten schon denkt, wieso ist denn dieses Polizeirevier so absurd groß? Und man denkt die ganze Zeit so, wieso sind die denn auch so oft hier bei dieser Polizei? Und warum ist das so ein riesengroßes Set? Das ist ja locker 100 mal 50 Meter groß, dieses Office. Und dann, wenn es halt zu der Sequenz kommt, denkt
weiß
man
sich,
na klar. Ja. Also so Location-Foreshadowing bin ich eigentlich auch immer ein ganz großer Freund von, außer ich foreshadow mir irgendwas, was gar nicht stattfindet. Aber das mochte ich, dass das Cop Shop so relativ dreckig ist. Aber ja, er sitzt schon so ein bisschen zwischen allen Stühlen, weil dann wird immer mal ein Gag gemacht. Dann die schlimmste Szene ist, finde ich, als dieser Hasscharakter, da kann er nichts für, weil es wo an sich was auch gut, wo dieses Teddy's Dead einfach singt mit so einer Falsettstimme. Das fand ich schon sehr cringy.
Weil wo Butler auch kommentiert, hat eine schöne Stimme.
Ja, aber das war aber zu psychomäßig. Also ja, dieses Reinkommen mit den Ballons und so, das war schon natürlich auch völlig grenzwertig, aber im Rahmen des, im Kontext des Films, nee,
das, war das super. Das mochte ich aber halt ja irgendwie. Auch dieser, also das meine ich ja. Gerade auch das, wenn dann zum Beispiel, also auch diese ganze, der ganze Szenenaufbau, der ist ja eigentlich relativ hart. Aber dann auch wieder der kurze Bruch, wenn er dann irgendwie da diesen, er guckt dann auf den Bildschirm, wo sein eigenes Foto ja ist und hat genau auf der Stirn so einen Blutfleck und lacht dann auch drüber, dass der Polizist quasi den erschossen hat, sein Blut auf seinen Kopf gespritzt ist so. Ja. Da dachte ich mir, ja okay, die Tonalität verstehe ich, aber die hält er halt nicht. Nee. Weil in anderen Szenen ist er dann immer wieder irgendwie gerade voll ernst und da geht's dann wieder um was irgendwie. Und da fand ich irgendwie ein bisschen, da hat er nicht die ganze Linie gehalten. Aber jetzt gerade dieser Aufbau, wie er da reinkommt, wie alle umnietet und so, das war schon echt nice.
Das finde ich halt auch, dass der ganze Film, das ist ja oft bei den Carnahan-Sachen, finde ich, bei The Cray finde ich es geil, weil da so Archetypen aufeinandertreffen, also da wisst ihr ja gar nicht so ausgearbeitete Charaktere, sondern eher Konzepte, die aufeinander prallen, aber bei Cop Shop prallen halt wieder nur so funktionale Charaktere aufeinander, zum Beispiel dieser Psychopath ist entweder total durchgeknallt, außer er muss irgendwas Handlungsrelevantes machen, dann ist er wieder so funktional und macht genau das, was jetzt benötigt wird und danach wird er halt wieder verrückt.
Naja, aber das spricht ja schon so ein bisschen für das sehr, ich sag mal, profane Drehbuch, weil Butler sagt ihm ja, oder von wegen, ey, ich bin kein Psychopath, ich bin Professional und Grillo, also ich muss sagen, ich finde, Grillo ist nicht der beste Schauspieler, so, keine Frage, aber ich muss sagen, wenn man so sich so seinen Werdegang so ansieht und dann gerade in einem Film, in dem er jetzt mal halt nicht so körperlich irgendwie nur unterwegs ist oder halt irgendwie kampfsporttechnisch, dass er dann hier schon so echt ein paar coole Dialogszenen bewältigt oder das auch auf eine gute Art und Weise bewältigt, so sage ich mal, die man ihm bis vor einiger Zeit vielleicht noch nicht unbedingt so zugetraut hätte. Und ich fand diesen Dialog ganz cool, so von wegen, wo er sagte, ey, ich bin Profi, kein Psychopath. Und er meinte, ja, wo ist der Unterschied so, ja? Und das natürlich muss dann Carnahan, und das ist halt, das spricht halt für Carnahan und seine Filme halt dann auch, natürlich muss dann Carnahan so eine Figur bringen wie diesen Lamp, um dem Zuschauer natürlich dann auch zu vermitteln, was hier Gerald Butler eigentlich für ein cooler, abgeklärter Hund ist und was dieser Lamp dann halt wirklich für ein Psychopath ist und wo die Unterschiede in dem und dem Antihelden sind so oder in dem Psychopathen und in dem Antihelden so. Und das fände ich aber halt dann auch wieder so ein bisschen merkwürdig. Also ich glaube, man kann den Film auch schon böse an die Karre fahren. Ich fand am Anfang diesen Waffenfetisch irgendwie total merkwürdig. Vor allem, weil du halt irgendwie eine schwarze Polizistin in der Hauptrolle hast. Dann hat sie einen schwarzen Chief und sie hat einen puerto-ricanischen Kollegen, glaube ich, oder mexikanischen Kollegen, die dann da ihre dicken Ballermänner irgendwie vergleichen, so, wo ich gedacht habe, ja, weiß ich nicht, was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, und dann gibt's diese Szene, in der Gerald Butler diesen einen Bullen richtig mies foltert. Ja, okay, der war scheiße und so, das ist alles klar, aber weißt du, dann kommt so ein hier White House, nee, nicht White House Down, wie hieß der von ihm? Der andere, der erste Film.
Olympus Has Fallen?
Olympus Has Fallen, genau. Ach so, ja, dann kommt dann von ihm so ein Olympus Has Fallen Torture-Moment irgendwie da rein, so, wo ich mir dachte, so, was soll das denn? Was soll das denn jetzt? Und dann am Ende, ich meine, jetzt gebe es, also jetzt mal Spoiler, ja? Jetzt wird mal wirklich Spoiler. Jetzt deklinieren wir es mal durch, so, ne? Am Ende, der Profikiller, ja? Der über dem Gesetz steht und böse Jungs aus dem Verkehr zieht und aber auch irgendwie, weiß ich nicht, selbst schon krasse Sachen macht und bereit ist dafür, irgendwie krasse Sachen zu tun. Also der Typ, der halt anderen Leuten ein Bein abschneidet, um sie damit tot zu prügeln, der rettet so gesehen den gesamten Tag. Der sagt halt am Ende, ey, Staatsmacht, kannst du nichts machen. Akzeptier es. So, weißt du, ist nicht mehr dein Ding, ist nicht deine Welt. So, halt dich da raus. Also, weißt du, also da wird eine Polizei, ein Polizeiapparat als vollkommen hilflos irgendwie gezeigt. Außer diese eine Frau, die da irgendwie halbwegs die Übersicht bewahrt und halbwegs cool ist. Und ja, und selbst die ist am Ende, sag ich mal, auch noch beraubt irgendwie ihrer Kräfte und fertig so, ja. Klar, sie bäumt sich nochmal auf, aber also, das ist schon irgendwie ein merkwürdiges Bild, was Carnahan da zeichnet.
Das ist ja auch so ein Trend, den wir ja schon häufiger beobachtet haben, finde ich. Das ging ja mit diesem Greg Sala-Film los, mit Mel Gibson. Wie hieß er? Track Across Concrete. Wo man halt auch sieht, also korrupte Bullen im Film gab es schon immer, aber sie waren noch nie so positiv formuliert, so subtil gezeichnet, aber eigentlich dann doch als die heimlichen Sympathieträger oder die, denen das System halt böse mitgespielt hat. Also früher sowas wie Serpico oder so, da waren die Bullen halt, die wollten sich bereichern und waren auch eher so in Graustufen dargestellt, nicht so schwarz-weiß, aber zum Beispiel auch sowas wie Halloween Kills, wo auch die Polizei als komplett machtlos dargestellt wird. Und selbst bei den letzten Ghostbusters, wo auch die Polizei einfach nur, das Einzige, was sie machen, ist ein Kind in den Knast werfen, aber ansonsten halt auch nichts. Also diese Darstellung der Staatsmacht als komplett inkompetent, selbst wenn du Polizisten auch als Handlungsträger dabei hast. Das ist was ich auch erst seit ein paar Jahren irgendwie im US-Kino verstärkt sehe.
Ja, und ich glaube, wenn man den Film auf dieser Ebene irgendwie auseinandernimmt und betrachtet und irgendwie also auch dann kritisiert, dann verliert er da völlig so. Ja.
Ja.
Also da muss man, glaube ich, nicht, nicht drüber streiten. Aber trotzdem, wie gesagt, wenn man den so als rein, sag ich mal, lustigen, dummen Testosteron-Abend irgendwie, sag ich mal, angeht. Ja, ey, dann fand ich den wirklich solide. Ich mochte tatsächlich ein paar schöne Ideen. Du hast sie bereits angesprochen mit dieser Code-Sequenz, wenn der andere da auf die Scheibe ballert. So. Das fand ich eine coole Szene. Ja. Ich fand aber auch schon am Anfang den Moment cool, wenn man Frank Grillo in seiner Zelle so einmal, glaube ich, in Richtung Ausgang laufen sieht und dann läuft er wieder zurück und dann läuft er wieder zurück Richtung Ausgang und Gerald Butler, der eigentlich noch eben vollgesoffen auf dem Boden lag, läuft plötzlich mit ihm mit. Also die Kamera schneidet in die oder Carnahan schneidet in die Zelle von Butler und lässt ihn so aus dem Off ins Bild laufen. So von, also der Typ, der halt gerade eben ja offensichtlich so hackedicht war, dass er halt einfach sich auf den Boden hat schmeißen müssen. So. Und das fand ich einen coolen Moment, weil er dann halt auch dann danach rückwärts läuft, so wo klar ist, okay, es war alles nur fingiert so. Und aber trotzdem, das fand ich so vom Effekt her und vom Umschnitt, das fand ich mal irgendwie eine coole Szene. Und davon hat er irgendwie 1-2 in dem Film. Und dementsprechend, ja, hatte ich jetzt auch wieder einige unterhaltsame Minuten. Und auch für die Laufzeit, die vielleicht ein Tick zu lang ist, ja. Also mit seinen 1 Stunde 47 Minuten. Aber trotzdem ging der mir dafür echt gut runter.
Ja, ich kann da auch nichts. Also entweder, dass man es halt komplett ablehnt, weil es halt wieder so eine Waffenfetischierung ist und natürlich Leute, die eigentlich am Boden liegen müssen, dann halt doch auf einmal wieder quietschfidel sind, aber das, also wenn man das zu sehr kritisieren würde.
Das fand ich halt auch, ne? Also ich fand schon, dass mit eigentlich der stärkste Charakter, der von Alexis Lauder ist. Und dann wird sie halt natürlich echt für eine lange Zeit, relativ lange Zeit aus dem Film so ein bisschen genommen. Ne? Ich meine, ich fand die Idee dahinter eigentlich ganz lustig, dass sie halt in dieser Affekthandlung, in dieser absoluten Bedrohungssituation einfach einen Fehler macht und sich selbst anschießt. Ich fand das eigentlich irgendwie ganz, ganz cool, dass auch so eine Polizistin halt einfach einen Fehler machen kann, so dass die auch im Affekt in der Drucksituation da einen Fehler macht, der sie halt teuer zu stehen kommt. Aber es ist schade, dass sie dann erstmal halt gute 15, 20 Minuten auf dem Boden liegt. Ja. Ne? Und natürlich da so eine kammerspielartige Sequenz dadurch ein bisschen entsteht. So. Aber klar, das nimmt so ein bisschen die Geschwindigkeit auch erstmal raus. Ne?
Ja, und will man in so einem Film Leute sehen, die halt offensichtliche Fehler, also das ist ja so ein typischer Coen Brothers Fehler irgendwie. Also da will ich das sehen, wie sich so einer von den debilen Charakteren aus Versehen ins Bein schießt. Aber in so einem Film, wo alle so Badass-mäßig sind, darf halt nicht so ein Deppenfehler passieren.
Ja, vor allem, wenn sie vorher noch so sagt, ah ja, es kommt nicht auf den Pinsel an, sondern auf den Maler. So, ne?
Ja.
Also, das fand ich dann halt schon ein bisschen...
Ist das die deutsche Synchro, oder was?
Ich glaube, ja, sie sagt...
Ich habe den im O-Ton geguckt.
Nee, ich habe den am Anfang, ich habe den mal auf Deutsch angefangen, so, weil ich so ein bisschen... Ich habe ja Bock, wenn Kluckert den Gerald Butler spricht. Ich finde, der macht das immer richtig... Der macht das immer ganz gut.
Weil Chokanheim schreibt ja immerhin die Drehbücher zu all seinen Filmen selber. Also immerhin hat er eine Vision dahinter, die er auch konsequent durchzieht. Ich finde halt, dass diese Art von Film eh irgendwie seit 2005 ein bisschen durch ist. Aber es geht halt auch immer wieder, sich sowas anzugucken. Aber wäre halt auch nichts, was ich jemandem empfehlen würde. Aber ich würde auch niemandem abraten. Also es ist halt so ein... Der ist halt da.
Ja, also ich muss sagen... Das, was man an dem Film kritisieren kann, ne? Sowohl an Schauspielern als an Klischees, als an reaktionären Botschaften oder waffenfanaten Botschaften oder irgendwie pessimistischen oder nihilistischen Ansichten oder Alt-Right-Ansichten von mir aus. Ich finde es aber dennoch irgendwie, und das ist auch etwas, was ich an Drag Across Concrete, den ich selbst nicht so mochte, Aber was ich an dem Film wirklich respektiere, das ist dieses, diese Mittelklasse-Thriller. Ich weiß nicht, die gibt es halt auch nicht mehr so oft, ja. Also ich meine, wir hatten hier von, ich glaube, war es Ben Wheatley, den Free Fire zum Beispiel. Ja, den mochte ich ja zum Beispiel auch gerne so. Das war auch kein gehaltvoller Film, aber ich mag halt das in diesem eingepferchten Setting. Und es gibt noch diesen Film Unknown, kennt ihr den? Da wachen auch 5 Männer oder so oder 5 Typen, wachen halt völlig ohne Erinnerung an sich selbst, an ihre Person, wachen in so einer Art Lagerhaus auf und müssen jetzt halt untereinander rausfinden, warum sie da drin sind, warum einige verletzt sind, warum einige irgendwie, keine Ahnung, angekettet sind und was überhaupt los war, so, ja. Und solche kleinen Assault on Precinct 13 Klone, ja, sage ich jetzt mal, oder ja, also so auf so komprimierte Settings angesetzte, ja, in einer Nacht Thriller oder so. Sowas, finde ich, gibt's halt selten. Und ich muss sagen, da freue ich mich dann angesichts von Kopfshop eher drüber, als dass ich irgendwie all diese ganzen Sachen, die ich sowieso schon von Carnahan voraussetze oder die ich sowieso bei Carnahan erwarte, als dass ich mich dann zu sehr von denen irgendwie stören lasse. Und ich meine, ey, Gerard Butler ist kein A-Lister mehr, der macht irgendwie auch relativ viel B-Movie-Kram inzwischen. Frank Grillo, ich sehe die halt dann gerne in genau diesen Typenrollen oder Rollentypen, für die sie halt dann halt einfach momentan die perfekte Besetzung sind. So. Dass der Film logische Brüche hat und so weiter, alles geschenkt. Wirklich, alles geschenkt. Das erwarte ich von dem Film nicht. Und was hat dein Schwiegervater gesagt, André? Du, nochmal genau.
Doof, aber blutig.
Ja. Ja.
Ja.
Und manchmal reicht das ja.
Kammerspielartigen Dingern sind, will ich nochmal eine Empfehlung für diesen Standoff at Sparrow Creek aus.
Ja, der war auch gut. Genau. Weil das meine ich.
Halt auch, den mag ich halt auch von diesem, wo du die ganze Zeit so denkst, ey, eigentlich sind halt alles Arschlöcher. Also das fand ich ja so spannend, dass halt so eine rechte Bürgerwehr rausfinden will, wer in ihrer Mitte mutmaßlich einen Amoklauf begangen hat, weil das ihnen auch zu weit geht. Aber das von Anfang an halt alles schon moralisch so verderbt und er geht auch nur 90 Minuten, den fand ich echt richtig gut, weil er dann auch einfach, ist ja fast mehr wie eine Detektivstory mit diesen Verhören, die schon so, wo du immer denkst, okay, gleich schlägt es in Folter um, also der ging mir echt gut rein, er hat eine schöne Grundspannung.
Und ein geiles Endbild.
Ja.
Ja.
Und James Batch Dale, der aus meiner Sicht auch, wenn er nicht konsequent die falschen Rollen auswählen würde oder so, auch zu den A-Listern eigentlich gehören müsste. Ich finde den als Schauspieler so stark und er hat ja auch gute Sachen. Jetzt zuletzt Empty Man, aber es hat halt noch nie für den großen Durchbruch gereicht.
Ja, weißt du warum? Weil es leider, leider noch so Leute gibt wie Luke Evans und, und Ed Screen und noch so einen, die halt, ja, jetzt so die Lücke schließen, die Jay Courtney und Sam Worthington hinterlassen haben.
Ja.
Und Paul Walker.
2018 hat er Donnybrook gemacht, The Standoff at Sparrow Creek und Hold the Dark. Also wie viel sperrigere Filme kann man noch machen in einem Jahr?
aber immerhin cooler Output. Also es gibt
ja, klar, super. Und ich meine, er hat halt The Lone Ranger mitgespielt. Also er hat halt auch oft Pech gehabt einfach. Ist halt schade. Und er spielt auch bei Dings mit, bei The Cray, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Da haben wir ja eine schöne Überleitung zu Carnahan und auch einen Schluss für Carnahan. So.
Ja, es sei denn, André will auch noch was hinzufügen.
Nee, wie gesagt, ich finde, manchmal reicht doof und blutig und das ist der Film halt. Also ich fand ihn okay, so, ist jetzt nicht der Überflieger. Ich fand letztendlich halt Boss-Level, der unterhaltsamere Film, der ging mir besser rein insgesamt, das ganze Konzept besser durchgezogen hat als Kopfschopf für mich. Ja. Aber ich war jetzt auch nicht verärgert nach dem Film. Also der war okay. Der hat einige Highlight-Szenen, aber eben auch ein bisschen Leerlauf und wie gesagt, war für mich vor allem nicht konsistent genug, was seine ganze Idee angeht. So. Aber kann man gucken.
Aber ja, und wenn er irgendwann mal 90-Minuten-Filme macht, sind die, glaube ich, alle gut. Weil Boslev hat ja auch diese 10-Minuten-Erklärung in diesem Labor, wo man denkt, habt ihr sie noch alle? Wie lange wollt ihr denn jetzt noch darüber reden? Da ist halt eine Time-Loop-Maschine, das ist halt dann einfach so, die muss mir nicht erklärt werden, die akzeptiere ich einfach.
Naja.
Aber also es ist halt oft geschwätzig, so Filme dann auch.
Jetzt noch mal Spoiler, Ultra-Spoiler. Ich fand's halt das hat mich geärgert, weil ich hätte es halt echt geil gefunden, wenn er wirklich Gerard Butler da so einfach blindlings aus dem Film rausgeballert hätte. So, der macht da seine Ansprache, ist wieder der richtig coole Badass, weißt du, sagt so hier, ne, man weiß, moralisch ist er einwandfreier, so, obwohl er halt Leute mit ihrem abgehackten Bein verprügelt. aber dass dann Grillo schießt, das fand ich dann wieder so einen richtig schönen, überraschenden Move.
Ja. Ja.
Aber ja, ich sehe dann das Bild da bei Netflix und das zeigt halt Butler, der die verletzte Polizistin aus der Polizeistation rausholt.
Das ist halt scheiße.
Ja, ja, klar. Aber ich meine, das wird Butler sich auch von seinem Management reinschreiben lassen, dass er da moralisch integer rausgeht.
Aber, weißt du, das meine ich halt.
Kann er ja, wenn er tot wäre.
Das meine ich halt mit, hier sind diese Momente, die zu großem bestimmt sind oder einen Film wirklich länger in Erinnerung bleiben lassen. Ja. Und die werden dann halt wieder zugunsten von Egos oder der Coolness oder was weiß ich. Oder
ein Paycheck.
Ja, oder ein Paycheck. Ja. Ey, es können ja verschiedene Gründe sein, das will ich ja gar nicht sagen. Aber ich glaube, also ich bin wirklich der Überzeugung, alle Beteiligten wären besser aus dem Film rausmarschiert, hätte er es dabei wirklich belassen. Hätte er ihn wirklich aus dem Film rausgeknallt. Und da erinnere ich einfach mal an einen so großartigen Film wie Leben und Sterben in L.A. von William Friedkin. Weil da hat Friedkin nämlich die Eier und zieht das durch, wo du dir denkst, wo du halt wirklich dann denkst, was? Was?
Ja, den habe ich so als Teenager gesehen mit 12 oder so, da wusste ich also, wo man auch immer denkt, dass man, da, wo man so denkt, ich weiß gar nicht, ob das gesetzlich erlaubt ist, was da gerade passiert ist, dass man das vorher noch nicht gesehen hat, also wo man nicht wusste, dass das erlaubt ist, dass man das darf, dass eine der Hauptfiguren stirbt.
Ja.
Und so, das weiß ich noch, also der hat mich echt sehr geprägt.
Nee, bei Cop Shop halt war das so wirklich, ich wusste in dem Moment, dass er wiederkommt. Ich wusste, dass das so ein typisches False-Ding ist, wo am Ende den nochmal die Situation rettet. Ich wusste das sofort.
Klar. Ich will dem Film jetzt auch nicht cleverer machen, als er ist.
Nein.
Ja? Aber ich sag mal so, hätte ich dieses Bild nicht gehabt, ja, auf Netflix, dann hätte ich trotzdem nochmal, also hätte ich diese Überraschung etwas besser auskosten können. Und auch die Ungewissheit, ob er das wirklich macht oder eben nicht. Ich gehe nicht zu 100% davon aus, dass er es durchzieht, so, ja. Nicht bei Carnahan. Also so realistisch bin ich schon. Aber ich hätte mich halt dann darüber gefreut, wenn er es gemacht hätte. So, dann hätte ich gesagt, Alter, Respekt. Finde ich cool. Ja, dass du es wirklich so machst. Und das wurde aber halt wirklich schon von, ja, vor Minute 1, sag ich mal, an. Wurde das schon eliminiert, eben durch dieses Vorschaubild von Netflix?
Ja, das ist halt dumm, ja. Das kann halt nicht sein.
Also, ich weiß nicht, so ein bisschen Überlegung, da kann man doch damit reinstrecken.
Es
oder?
Gibt, also, jeder scheiß Film hat einen Key Art und nimm halt immer das. Also, du musst doch nicht mal ein Szenenbild nehmen, nimm halt irgendwie ein Key Artwork oder so, fertig. Dann läuft ja eben meist noch der Trailer automatisch ab, den kann man jetzt im Bild dann auch schnell wieder wegklicken, so, aber ja, das ist unnötig.
Ja.
Aber gut, da kann der Film halt nichts für dann. Ja.
Nee. Ja, eben.
Kann der Film nichts
für. Machen wir mal einfach mit Netflix weiter.
Ja. Und da gibt es dann doch echt noch ein paar kleine Überraschungen. Nämlich The House. Und jetzt wird es auch wieder schwierig. Von Paloma Baeza, Niki Lindroth von Bar, Emma de Svev und Mark James Rolls, würde ich jetzt mal sagen. Ein ganz... Ja, oder Röls? Ich weiß es nicht. Ja, ein ganz frisch eingetrudelter Film und wirklich, ich bin nur durch Zufall auf den Film gestoßen. So. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass der, also ich habe keine Ankündigung mitbekommen. Ich habe von dem Film selbst auch noch nie irgendwie vorab einen Trailer mal gesehen. Plötzlich habe ich halt diesen Newsletter im Postfach und da steht The House. Und ich mochte dieses Bild von dem Haus im Wasser. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, oder ich weiß nicht, ob du, André, du den auch schon gesehen hast, aber ich habe mich da irgendwie durch dieses Bild, habe ich mich irgendwie direkt an Beasts of the Southern Wild erinnert gefühlt.
Ein bisschen, ja.
Ja. Und dann habe ich gedacht, oh komm, klickst du mal drauf, so guckst du mal, was das ist. Ja, und dann habe ich diese, ja, weiß ich nicht, wolligen Puppen, gekneteten Puppen, komisch rundköpfigen Puppen gesehen und habe mir gedacht, ah komm, das muss eigentlich was für uns sein. Oder hoffentlich ist es was für uns. Und ja, es war was für uns. Diese kleine.
Ich kann dazu übrigens sagen, also ich habe den Film auch vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Netflix promotet den ja auch null. Das kann man auch direkt mal an der Stelle sagen. Das merkt man halt. Der geht nämlich zwischen Red Notice und den ganzen anderen großen Dingern alle komplett unter. Die haben den null gepusht. Und Ich habe ihn nur tatsächlich gesehen, weil, und deswegen, wenn wir schon meinen Schwiegervater bei Copshop hatten, kann ich direkt nochmal nachschieben. Denn ich hab mit ihm gerade einen anderen Film geguckt, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas haben wir geguckt. Ich glaube hier, wie heißt der hier vom Regisseur von The Cell, die Sammling Göttern.
Ach,
Immortals.
Immortals. Genau, Immortals haben wir geguckt. Und dann wird ja am Ende, wenn ein Film rum ist, werden dir immer unten drei weitere vorgeschlagen, damit du direkt weitergucken kannst. So. Und einer davon war halt The House. Und dann lief halt automatisch der Trailer. Und das, ich war schon, was ist das denn? Und dann mein Schwiegervater einfach nur von links, was ist das für ein Dreck? und hat den Trailer ausgemacht. So, das war meine einzige Berührung mit The House vorher. Von daher, ich wusste nur, dass es ihn gibt, weil ich ihn da zufällig kurz in diesem Abspann-Trailer gesehen habe.
Weil der Titel sich natürlich auch gleich einprägt.
Ja, genau.
Ja, das ist halt ein bisschen schade. Also jetzt, nachdem man es gesehen hat, merkt man halt, wie souverän der Titel ist.
Ja, klar.
Aber trotzdem kannst du, egal wie souverän der Titel alleinstehend ist, und Titel nicht wählen.
Nein, also auch, wir hatten gerade The Nighthouse, es ist halt so random, ja.
Ja.
Ist ja wie
Prey. Das ist ja nicht mal irgendwas. Also klar, nachdem du es geguckt hast, denkst du, geiler Titel, richtig, richtig souverän, aber es ist ja nicht mal irgendwas, was auch nur annähernd auf den Inhalt schließen lässt. Also wie willst du Leute damit reinziehen?
Er heißt halt einfach nicht das Kakerlakenballett, dann wäre es halt sofort in aller Munde.
Ja, eben, ja.
Auf der anderen Seite, es wäre auch schwierig gewesen, diesem Film einen Titel zu geben, der irgendwie halbwegs das ergreift, was diesen Film...
Der alle Episoden auch mit einbezieht.
Ja, aber trotzdem nicht so, also auch sowas wie heißt dieser ganz schlimme Film mit Kacke und so, von der auch im Fantasy-Filmfest, nicht Mope, oder doch?
Kuso.
Kuso. Also auch da weiß man überhaupt nicht, was das sein soll, aber immerhin denkt man, okay, merkwürdiger Titel, aber bei The House, das ist ja schon so eine Anti-Werbung. Also warum, was erwartet denn jeder, der auf The House guckt? Also man erwartet halt so ein ganz 0815 Haunted House Horror.
Ja, und den...
Und das ist halt schade.
Und den bekommt man hier tatsächlich nicht. Stattdessen bekommt man eine arme Familie, einen ängstlichen Bauunternehmer und eine genervte Vermieterin, die in dieser skurrilen Stop-Motion-Komödie über verschiedene Epochen hinweg an ein und dasselbe mysteriöse Haus gebunden werden. Ja, kann man so sehen. Und mir ist der Film hängen geblieben. Also ich fand, tatsächlich hatte jede Episode hatte etwas. Ich fand vielleicht die dritte Episode mit den Katzen in dieser schwimmenden Welt oder in dieser überlaufenden Welt, sagen wir es mal so, oder überfluteten Welt. Die fand ich vielleicht einen Tick zu lang und habe mich halt gefragt, so, okay, what's the point der einzelnen Episoden, die in diesem doch relativ, ich glaube, das ist mit die längste Episode, die dort verhandelt werden, so. Aber das wäre jetzt auch schon irgendwie, weiß ich nicht, mein größter Ansatzpunkt oder mein größter Kritikpunkt. Denn ja, die sind alle schon mal ein bisschen länger. Es sind alles so gesehen kleine Kurzfilme. Es sind wundervoll animierte Kurzfilme meiner Ansicht nach. Der erste ist vielleicht in seiner Art und Weise der reduzierteste und der zweite der aufwendigste. Aber alles in allem begleitet jede Episode eine schöne Atmosphäre, die unbehaglich düstere, landhausähnliche Gruselstimmung wie bei diversen Haunted House-Filmen in der ersten, eine Kafka-eske Stimmung oder eine Lynch-eske oder Cronenbergsche Stimmung in der zweiten. Und die dritte hat dann sowas, ja, wie dann tatsächlich wie Beasts of the Southern Wild, wie, keine Ahnung, Dear Wendy, wie Terry Gilliam ist mir auch irgendwie so ein bisschen in den Sinn gekommen. So. Also, und das fand ich dann auf die Zeit gesehen alles schön zusammengetragen und in Szene gesetzt. Also,
ja. Finde auch, dass nämlich von der Tonalität echt erstaunliche Differenzen zwischen den einzelnen Kurzgeschichten oder Episoden klaffen, aber es fühlt sich trotzdem wie aus einem Guss an. Also es wird so ein homogenes Ganzes, also wie auch ein Haus irgendwie einen Keller hat, ein normales Geschoss, einen Dachboden, also auch so diesen ganzen Hausorganismus oder so wiedergegeben. Weil ich musste auch irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen an eine Ghost-Story denken, wo ja irgendwie das Haus auch immer mehr zum heimlichen Darsteller wird, wenn dann so die Jahre und Jahrzehnte vorgehen und man merkt, ach okay, eigentlich ist der Geist, ist zwar an das Haus gebunden, aber er ist jetzt auch nur noch wie so ein Statist, während quasi das Haus mit immer neuem Leben, neuen Geschichten erfüllt wird, man so merkt, okay, eigentlich ist das Haus das, was im Mittelpunkt steht. Und das fand ich bei The House auch recht schön umgesetzt. Also aus meiner Sicht besserer Episodenfilm dieses Jahr, beziehungsweise jetzt in dem Zeitraum als French Dispatch und auch von der Tonalität her, obwohl er wesentlich heterogener ist, hat sich es irgendwie wie eine ganzheitliche Vision angefühlt.
Ja, und ja, wie du gerade vor allem auch French Dispatch sagst, ne, dass der Film könnte halt auch von Wes Anderson sein. Ne? Also so ja, viel
Evil Wes Anderson.
So viel, ja, so viel sowas, Symmetrie ja, in den Bildern. Ich hatte die ganze Zeit so Wes Anderson, Tim Burton. Auf Letterboxd schrieb irgendwie jemand noch auch Yorgos Lanthimos von der rein von der Weirdness her. Also wirklich, das könnte echt ja, so ein Wes Anderson sein, der halt irgendwie abgerutscht ist irgendwo in eine sehr, sehr dunkle Ecke. Aber so die reine, die ganze Bildsprache, das ist wirklich, das ist alles so symmetrisch und die Ausleuchtung, die Farben, das ist schon sehr Anderson-mäßig, gerade auch die erste Episode. Aber das mochte ich richtig gerne alles, hat mich richtig gut reingezogen. Und ich bin auch komplett bei dir, Tino, dass sich die du hast das Gefühl, auch dieses Haus wächst halt weiter mit den Geschichten so, ne? Mhm. Also alles drum verändert sich, du erlebst zwar immer neue Kapitel, aber dieses Haus macht halt was mit über die Jahre. Und das genauso sieht es ja am Ende auch aus in der dritten Episode. Also so wie es vom ersten, in der ersten quasi ja frisch und im vollen Glanz dasteht, so abgewrackt ist es ja in der letzten. Und du weißt halt, was das Haus halt über die ganzen Jahre irgendwie erlebt hat. Das finde ich halt auch super spannend daran. Und ich mochte auch total, dass der bei dem Ton, weil die erste ist ja relativ düster, oder ziemlich düster, so rein von der ganzen, vom Setting her, was passiert. Und so irgendwie so albern dann wiederum und fast ja auch schon satirisch dann wieder die zweite zum Beispiel wirkt. Aber trotzdem hat ja auch jede Episode irgendwie so eine krasse Weirdness oder so einen Creepy-Faktor drin. Bei der zweiten sind es halt diese Interessenten. Bei der dritten ist es diese The Fox-Szene, wo die Tür aufgeht und der Nebel reinkommt und dann so eine surreales Erlebnis dann da losgeht. So. Also jedes, die haben zwar alle eine andere Grundtonalität, aber trotzdem gibt es immer die gleichen Elemente, irgendwo finden sich wieder, wodurch finde ich eben auch so eine Anthologie dann auch besser funktioniert, weil du nicht irgendwie hast, die erste ist jetzt ein ganz klassisches Horror-Ding, der zweite ist ein Comedy, das dritte ist irgendwie Sci-Fi, ja, das ist jetzt kein Death Love and Robots oder so, ne, wo du komplett andere Elemente hast, sondern die einzelnen Elemente finden sich trotz anderer Geschichten immer wieder. Und deswegen finde ich auch, dass das eben eine sehr, sehr homogene Erzählung insgesamt ist und das funktioniert echt gut.
Obwohl ich sagen würde, dass wenn die jeweiligen Filme etwas kürzer wären, könnten sie auch bei Love, Death and Robots stattfinden.
Das stimmt, ja.
Ja, das stimmt.
Von den Grundprinzipien, Ideen her, ja, auf jeden Fall, ja.
Also ich muss sagen, was ist eure Lieblingsfolge? Meine ist, glaube ich, echt die mit der Ratte. Also die zweite.
Ich glaube, ich fand die letzte rein so von, die fand ich am emotionalsten. Die fand ich echt, die hat mich irgendwie richtig berührt irgendwie. Aber ich finde so vom gesamten Konzept her, doch, auch die zweite würde ich sagen, ja, doch. Die erste ist am fiesesten, also fand ich den Ausstieg so echt ganz schön, war ich so, okay, wenn es in die Richtung weitergeht, dann hui. Aber das fand ich konsequent, aber so vom Gesamtkonzept her und von den Einzelelementen, was halt drin ist, vom Weirdness-Faktor, vom Aufbau, allein dieser Gag mit dem Zahnarzt. Ich habe mich totgelacht. Ich hab ihn gestorben. Weil du die ganze Zeit denkst, so, der telefoniert mit seiner Ex-Frau oder sowas halt oder belästigt dann noch seine Ex-Frau oder irgendwie den hat mal das Haus gehört und er muss es noch abbezahlen oder verkaufen halt und nervt sie halt auch damit oder so. Dann kommt am Ende so, ja, ihr Zahnarzt sagt, er hat ihr eine einstweilige Verfügung reingedrückt. So, das fand ich mega witzig. So.
Aber also,
ja,
dann,
die zweite ist schon super.
Aber dann trotzdem war ich in Sachen Hilflosigkeit echt bei ihm so, ne? Ja, von wegen, du hast hier diese zwei Gäste und die wollen nicht gehen, so. Und was machst du denn dann? Das ist ja wie bei Mother. Ja,
stimmt.
Und er, der dann halt irgendwie, der dann irgendwie da steht und Hilfe braucht, ja, und keine Hilfe kriegt, weil er selbst halt Scheiße gebaut hat. Das fand ich halt in dem Moment echt stark transportiert irgendwie so, dieses Gefühl. Und das von der Stop-Motion-Ratte so. Also,
ja voll.
Absolut. Und dann auch, was ich auch richtig stark fand, ich meine, es gibt unheimliche Stop-Motion-Filme. André, wir haben jetzt gerade auch einen gesehen, der halt wirklich herausragend war und halt wirklich tief in die Abgründe und dann dabei auch echt ekelhaft war. Mad God von Phil Tippett. Ja. Also wir haben Stop-Motion-technisch haben wir wahrscheinlich schon die Creme de la Creme im letzten Jahr irgendwie gucken können. Und trotzdem kommt hier so eine Szene daher, das war in der ersten Episode, da geht, glaube ich, das kleine Mädchen durch das Haus Und dann guckt sie erst in diesen Raum, wo die Arbeiter drin sind. Die war schon creepy.
Ja,
weil diese Arbeiter auch halt so creepy aussahen. Und dann irgendwann geht sie aber nochmal irgendwo vorbei und dann ist da so eine Nische. Und in der Nische steht, glaube ich, schon jemand drin. Und das ist schon allein und scheiß unheimlich. Aber dann kommt dieser große Kopf des Architekten hinter ihm hervor. Und da habe ich gedacht, Alter, okay, das fand ich jetzt mal wirklich, das war ein schöner Schauer so, ja.
Das war mega. Und allein auch, wenn sie in den Raum kommen und die Eltern sind so Möbel. Das ist nicht ganz so creepy, aber auch es ist so unfassbar weird. Es ist so unfassbar weird. Und die, wie gesagt, trotzdem halt, das sind halt Kinder und ihre Eltern sind jetzt zu Möbeln umgewandelt worden und so. Das ist einfach alles so drüber. Und mit Mad God, guter Vergleich halt, weil ich fand Mad God halt imposant. Ne? Wir waren ja beide uns da relativ einig, dass das absolut imposant war. Aber The House ist trotzdem, dann beeindruckt mich trotzdem im Endeffekt mehr, weil es halt doch mehr zu erzählen hat. Also Mad God steckt auch eine Geschichte zwar, die ist halt ein bisschen kryptischer, mehr durch Bilder erzählt, das will ich ja gar nicht sagen, aber da ist halt The House rein von den Erzählungen, wie dann diese Geschichte dieses Hauses weitergetragen wird, wie die Einzel-Episoden geschrieben sind, wie die funktionieren, da passiert halt deutlich mehr mit mir. Also ein Mad God ist halt so ein Show, ist dann doch am Ende mehr Showcase. Das ist halt wie auch so, das kannst du auch wieder mit so Splatterfilmen vergleichen. Ja, also nur ein Splatterfilm, der halt nur 100 Minuten Gore macht, wie ein Ittenbach, das ist halt ein netter Showcase, aber ich bin ja gelangweilt, weil er nichts erzählen kann. Aber ein guter gemachter Horrorfilm, der eben auch Gewaltspitzen hat, nimmt mich ja viel mehr mit. Und das ist der Vergleich bei The House zu Mad God. So Mad God ist ein mega Showcase, das ist halt ein Lebenswerk, da steckt halt eine Energie von dem Visionär drin, so alles cool, hat mir Spaß gemacht, den auf der großen Leinwand zu sehen, super gemacht, okay. Aber The House erzählt mir halt wirklich drei tolle Geschichten, wo ich gelacht habe, wo ich irgendwie ausgecreept war, wo ich beeindruckt war, wo ich schmunzeln musste, wo ich abgefuckt war, wo mir irgendwas total Crazyes entgegengeworfen wurde. Und das Ganze aber trotzdem immer noch auch mit wirklichen Geschichten, die auch zu einer Pointe kommen, auserzählt wird. Und das macht dann am Ende trotzdem mehr mit mir einfach.
Ja, es ist halt wirklich was mit Herz und Seele und nicht nur ein Demo-Reel. Also ich habe da auch Respekt vor, aber schlussendlich wird man halt mit beeindruckender Technik oder beeindruckendem Handwerk ja auch leider zugeschissen, weil es halt viel zu viel handwerkliche Qualität gibt, aber dieses mich auch noch emotional zu berühren, das ist ja dann irgendwie doch was auch dazu, also sowas wie Mad God will ich auch nie wieder gucken eigentlich, außer aus so Faszinationsgründen, aber nicht, weil ich so denke, boah, ich will dieses Gefühl nochmal hervorrufen, weil das hat kein Gefühl außer Staunen.
Jetzt nochmal die Szene, wo die Leute ganze Zeit in Bottich scheißen, jawohl.
Ja, oder Ekel, aber halt so dieses, also den würde man eher so punktuell noch mal angucken, aber nicht noch mal am Stück
nicht erleben.
Also
Haus,
Haus will man ja auch Leuten empfehlen. Mad God sagt man halt mit diesem Jahr, aber wenn du das und das und so, also da kommt man diese Rechtfertigungsempfehlung rein, dass man so genau aufzeigen will, was
da Mad God ist halt so, wenn du mal was Krasses sehen willst in der Stop-Motion-Technik, guck mal das. Aber hier bin ich halt so, guck das bitte, weil es sind tolle Geschichten und dazu gibt es auch noch tolle visuelle Spielereien.
Ja, genau.
Ne? Und im Original spricht ja auch, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube in der letzten Episode diese Esoterik-Katze, das ist ja Helena Bonham Carter. Und ich weiß gar nicht mehr, irgendwer ist auch Mia Goth, hat auch eine Synchro-Rolle oder so, auch noch da noch ein bisschen hochwertig auch besetzt auch noch. Also ist echt gut.
Ja. Also echt gucken.
Gut. Ey, unbedingt. Ja. Also wirklich, das ist wirklich, wir hatten jetzt schon so viele Netflix-Vorstellungen in den letzten Monaten. Und wann war da mal wirklich was dabei, wo wir alle gesagt haben, ey, auf jeden Fall mega so. Mhm. Und das ist halt so schade, wo du halt jetzt siehst, da hat Netflix jetzt mal was, ist zwar keine Eigenproduktion, es wird eingekauft sein. Aber da haben sie jetzt mal was im Programm und anstatt sie jetzt einfach jedem rein empfehlen und an alle Newsletter schicken und so, nee, passiert halt überhaupt nicht. Hat keiner auf dem Schirm, weil sie halt natürlich wissen, ja, es ist halt kein Red Notice, da ist kein Ryan Reynolds. Das ist halt, natürlich ist das sperrig fürs Massenpublikum, aber dass sie sowas dann wieder absaufen lassen, finde ich immer so schade einfach.
Ja, wahrscheinlich ist es einfach billig eingekauft. Sie denken nicht, dass sie darüber Abos ziehen und dann ist er halt einfach da.
Also, ja, das ist echt bitter einfach. Deswegen, sowas empfehle ich dann wirklich einfach noch lieber als sonst alles andere, weil das darf halt nicht absaufen, finde ich, weil es dafür viel zu gut ist.
Aber deswegen gibt es ja uns, die solche Sachen dann hervorholen und darauf hinweisen. Und ey, vielleicht habt ihr bis dahin auch schon durch mehrere Leute irgendwie von The House mitgekommen. Der ist ja jetzt schon eine Woche oder beziehungsweise anderthalb.
Ja, knapp anderthalb, ja.
Es ist ja jetzt draußen so. Aber falls ihr halt noch nicht mitbekommen habt, dann guckt euch den Film bitte gerne an, weil er wirklich, ich fand es halt auch erstaunlich, dass der Film Emotionen weckt oder emotionalisiert, obwohl er halt dann doch relativ schlicht teilweise ist. Also wo du halt siehst, wie die Wolle sich im Gesicht einer Figur bewegt noch so, ja. Also das sind Sachen, die bei sowas wie Laika zum Beispiel gar nicht mehr vorkommen, aber die halt hier noch vorkommen oder existieren. Und trotzdem hat das nicht gestört. Also ich war bei diesem kleinen Mädchen in der ersten Episode, ich musste mir allein die Füße von ihr angucken und ich war hin und weg. Also ich war wirklich verzaubert so, ja. Weil ich fand es so goldig, wie sie mit ihren Strümpchen da über den Teppich gelaufen ist einfach oder durch das Haus gelaufen ist. Dieses kleine Wesen in diesem riesengroßen Haus. Ich fand, das hat das alles sehr schön vermittelt und das Gefühl halt irgendwie richtig rübergebracht. Und das ist mehr, als ich von diesem Film, von dem ich vorher nie irgendwas gehört habe, erwartet habe.
Total, ja. Gerade die erste Episode hat ja auch sowas von so einem Dark-Märchen, so. Das ist absolut, ja.
Gut.
Und außerdem, und natürlich Insektenballett, ne? Klar. Nochmal hervorheben.
Ja, okay,
also,
klar. Ja,
klar, natürlich. Klar.
Insektenballett, ja, klar. Highlight.
So, ansonsten haben wir aber auch noch zwei kleine Highlights für euch. Denn ab dem 28. Januar gibt es auch noch eine Neuauflage von Thief oder auch Der Einzelgänger von Michael Mann mit James Caan als Profi-Dieb in der Hauptrolle, den es jetzt als Re-Release gibt mit der Kinofassung und dem Director's Cut. Und weil es jetzt halt schon näher ist oder beziehungsweise es immer näher rückt, wollten wir euch noch darauf hinweisen, dass Mulholland Drive am 1. Februar und nur am 1. Februar noch einmal im Kino aufgeführt wird, solange denn oder insofern denn die Kinos geöffnet haben. Und zwar die restaurierte Fassung. Und wir sind, glaube ich, uns alle drei einig, das sollte man sich nicht entgehen lassen.
Ja, deswegen weisen wir auch schon so mit ein bisschen Vorlauf hin, damit ihr euer ganzes Leben zumindest am 1. Februar nur darangehend ausrichten könnt.
Ja, absolut. Also ich finde, also das ist, ich weiß nicht, ob es mein Lieblings-Lynch ist, aber der ist schon sehr weit oben auf jeden Fall. Und ja, absolut wilder Film.
Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon.
Absolut wilde Filme habt ihr auch beim letzten Mal Schrecken vom Amazon als Tipps abgegeben.
Ach, ja.
Und wie Daniel schon so brummt, wurde entweder doch noch das DFB-Halbfinale nochmal neu aufgenommen, der HSV liegt 17-0 zurück, oder er hat allen Ernstes The Evil Dead Remake als Tipp abgegeben, was natürlich kompletter Mumpitz war, denn richtig war natürlich der souveräne und punktgenaue nach knapp 11 Minuten Überlegen von André genannte The Suicide Squad.
Da werde ich hier gedisst für meine Wahl, das werde ich das nächste Mal, okay.
Also, ja, das geht vielen Leuten in Deutschland auch so.
Ja,
und deswegen hat André jetzt das zweifelhafte Vergnügen, den neuen Schrecken auf uns loszulassen.
Ja.
Und gut möglich, dass ich nächste Woche gedisst werde und jetzt diese große Schnauze bereue. Ja. Aber ich hatte mir echt Mühe gegeben, was rauszusuchen, wo ich dachte, wo ich euch beide in den Arsch beiß danach.
Ja, es war ja auch close. Wir hatten ja auch beide letztes Mal, wir haben ja beide zurückgezogen, weil ich habe erst Saw Spiral gesagt und dann gab es noch irgendeinen Guest und dann haben wir beide noch umentschieden und ja. Aber gut, mal schauen. Ja, ich habe was Neues mitgebracht. Der Schrecken von Amazon ist natürlich auch wieder zurück und es ist eine Ein-Sterne-Rezension. Ihr kennt das Spiel, also es ist wahrscheinlich ein Film, der eher als gut bewertet wird und hier jemand einfach den...
War das mit Spiel schon ein Hinweis?
Nein. Und okay. Ich mache jetzt hier keinen Escape Room drauf. Du musst nicht zwischen den Zeilen lesen.
Nicht Saw Spiral, dann also auch nicht. Okay, gut. Dann mach einfach weiter.
Du musst den Zeilen zuhören, die ich dir jetzt hier vortrage.
Zeilen zuhören, okay? Ja,
hab ich ja, okay. Notierst du alles, ne? Notierst du alles.
Ja.
Also. Habe mich von den vielen positiven Rezensionen dazu animieren lassen, diesen viel gepriesenen Fernost-Horror Film auszuleihen. Ich bin vom Ergebnis mehr als enttäuscht. Die viel zitierte Gänsehautstimmung kam bei mir nie wirklich auf und die wenigen ambitionierten, aber reichlich stumpf wirkenden Schockmomente konnten nicht annähernd überzeugen. Um ehrlich zu sein, kostete es mich eine Menge Selbstdisziplin, dieses merkwürdige Gewirr aus Familiendrama und Horrorfilm zwecks vollständiger Beurteilungsmöglichkeit bis zum bitteren Ende anzuschauen, da er jeglichen Unterhaltungswert und auch ein Mindestmaß an Spannung vermissen ließ, dafür jedoch schleichende Langeweile im Überfluss bot. Ich kann mich nur über die vielen geradezu überschwänglichen Rezensionen zu diesem Film wundern. Aber das beweist nur, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Den einen Stern gibt's für die schöne Filmmusik.
Ich möchte lösen.
Bitte?
Das ist Tale of Two Sisters, weil wir letztes Mal über Quiet Family geredet haben und du auch was von dem Regisseur genommen hast und was mit Familie vorkam. Und alle anderen asiatischen Horrorfilme haben nichts mit Familie, sondern nur mit irgendwelchen Geistern.
The Grudge, das heißt, was für Familie zu schreiben, aber okay.
Ich weiß, alle haben was mit Familie. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt noch gesagt habe.
Es klang souverän ausgeführt. Von daher notiere ich das gern in unserem Skript. Tino sagt A Tale of Two Sisters.
Ja, gut. Also, jetzt mal von diversen Familiendramen abgesehen, die, glaube ich, doch schon im asiatischen Horror existieren, ist die Herleitung von wegen, naja, wir hatten letztes Mal The Quiet Family. Und jetzt halt Tale of Two Sisters, finde ich, leider ist für mich das stärkste Argument. Jetzt hast du mich natürlich gedanklich in die Richtung festgenagelt. Ach komm, ist mir egal. Machen wir kurz einen Prozess, da ich eh nicht zu verlieren habe oder beziehungsweise halt dann beim nächsten Mal nochmal raten muss. Ich sag jetzt The Wailing.
Und noch mehr Ehre.
Ich sag The Wailing.
Ah, ja, stimmt.
The Wailing. Ja. Das trage ich natürlich auch.
Ja, stimmt. Also als merkwürdiges Gewürr würde ich The Wailing auch eher bezeichnen.
Ja, aber ich glaube, dein Tipp ist echt nicht verkehrt.
Ja, ich hoffe. Also ich war mir
also deine Herleitung.
Mal bisher erst sicher und das war jetzt.
Ja. Ja, wenn ihr draußen gerne mitraten würdet, könnt ihr es wie immer tun unter unseren Social Media Posts. Hashtag der Schrecken von Amazon. Macht mit. Und ja. Die Auflösung gibt es wie immer nächste Woche.
Und nur noch einmal und nur noch einmal kurz zu Thief und Mulholland Drive, falls ihr euch jetzt fragt, warum reden die denn nicht über die Filme? Ja, das hatten wir eigentlich mal kurzzeitig geplant, aber uns war dann doch ein bisschen mulmig zumute, zumindest mir, diese beiden wirklich großen, verdienten Filme oder schon etwas älteren Filme dann auch, ja, nur als Teil von insgesamt drei Filmen zu besprechen, sodass wir gesagt haben, ja, wir machen vielleicht das Michael Mann Special oder eben halt eine extra Folge zu Mulholland Drive oder eben halt auch zu Lynch. Und um das halt irgendwie entsprechender zu würdigen als nur als Teil einer regulären Ausgabe, sage ich
weil
jetzt
mal. Wahrscheinlich jede Besprechung genauso lange geworden wäre, wie der jeweilige Film läuft, denn Meisterwerke brauchen Platz und Zeit und Raum. Und den haben wir natürlich auch, aber das jetzt einfach so mit anderen Filmen zusammen zu mixen, kam uns auch ein bisschen strange vor.
Genau. Und es würde vielleicht auch nicht unbedingt den Filmen gerecht werden, die wir jetzt hier noch hinzugefügt haben. Und ich muss sagen, trotz allem, ne, also auch wenn das jetzt nicht die ultimativen Top-Filme sind oder die nächsten Meisterwerke, fand ich die Mischung oder mag ich die Mischung heute. Also das darf man ja auch mal erwähnen.
Wie bei Fruit Loops die Mischung macht's.
Ja, und vor allem mussten wir auch nicht so richtig meckern. Das war doch auch mal schön. Und das, ja, obwohl wir zwei Netflix-Filme dabei hatten. Ich sag ja, also wir hatten so viel Streaming-Kram in den letzten Folgen, auch im letzten Jahr, wo wir echt viel gemeckert haben. Ist doch mal schön, wenn man mal sagen kann, ey, da ist mal Kram rausgekommen, den kann man sich ruhigen Gewissens reinziehen.
Vor allem.
Ja, und bald ist der Januar vorbei und dann müssen wir, glaube ich, nicht mehr auf so viel Streaming-Kram zurückgreifen.
Da gibt's wieder Releases. Ja.
Ja. Vor allem unter 2 Stunden. Was ja auch nochmal entscheidender Faktor ist.
Ach so, ja.
Ja,
der Podcast auch. Dann kommt wieder die Kommentare, dass wir zu kurz sind.
Echt? Ja. Gab es letztes Mal Kommentare, dass wir zu kurz sind?
Ja.
Ja.
Schön groß nach Twitter.
Den Kommentar habe ich noch nie gehört.
Schön groß nach Twitter hausen. Sobald wir mal nicht hier irgendwie die alles überreizen, heißt sofort, wir machen zu kurze Folgen. Ja.
Man kann auch auf halber Geschwindigkeit abspielen, nicht immer nur auf 1,5-facher.
Aber dann klingst du ungefähr so, Tino.
Ja, oder bist wie so ein Bellatar-Film einfach.
Ja, auch in schwarz-weiß.
Ja.
Aber ich freue mich schon auf das Thief-Special, dann kann ich endlich erzählen, warum ich den Film relativ langweilig finde. Oh. Hat er nicht gesagt.
Hat er nicht gesagt.
Jetzt werden hier schon die harten Shots rausgefeuert.
Dann erzähle ich dann, warum ich Mulholland Drive einen Film für Abiturienten finde. Nee, ich wollte auch nicht. Ich wollte auch einfach nur André jetzt nicht alleine
auch
dumm
nur
dastehen lassen.
Okay. Sehr solidarisch, Tino, sehr solidarisch.
Ja,
ja, aber was wäre daran so schlimm, wenn das ein Film für Abiturienten ist?
Gar nichts. Ich bin ja selber Fachabiturient.
VW Fachabi.
Ja, na hallo. Man hatte Besseres zu tun damals. Musste Fernsehen gucken.
Ja, oder Oder auf Gabber-Partys rumrennen.
Ja, eben auch noch.
Ja. So, ja. Mit diesem Schwank aus unserer Jugend wollen wir es dann auch belassen und sein lassen und wünschen euch einen schönen Start in die nächste Woche oder in diese Woche. Und ja, folgt uns gerne bitte auf den sozialen Medien, bewertet uns, abonniert uns, drückt uns, liked uns, knuddelt uns. Oder schreibt uns auch hier und da und gerne.
Bewertet uns mit 5 Sternen oder schreibt uns, falls ihr weniger als 5 Sterne geben wollt, gerne privat, warum nicht, damit wir an uns wachsen können.
Ja, und uns stetig verbessern.
Muss selber lachen.
Ja. Und uns stetig verbessern. Und ansonsten, ja, sehen wir uns hoffentlich, hören wir uns hoffentlich nächste Woche bei einer weiteren Folge Genre geschehen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gut drauf. Tschüss.
Ciao, tschüss. Ciao.